Herzlich willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich darf Sie begrüßen heute zu dem Thema Ohne Versöhnung läuft nichts. Zu Gast haben wir heute Christa Mewes. Mit ihr bin ich jetzt am Telefon aus Uelzen verbunden. Grüß Gott, Frau Mewes.
Grüß Gott.
Sie sind uns zugeschaltet aus Uelzen. Ich freue mich, dass Sie auch heute wieder dabei sind. Sie sind Bestseller-Autorin. Mit über 83 Jahren immer noch dabei, Bücher zu schreiben, und allein 6 Millionen Bücher sind in deutscher Sprache verkauft worden, ihre Standardwerke in 13 Sprachen übersetzt, und sie sind auch immer noch unterwegs mit Vorträgen, mit Themen wie auch dem heutigen, nämlich wo es um Versöhnung geht. Und natürlich blicken sie auch auf eine über 40-jährige Beratungspraxis zurück als Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Und ich denke, da geht es ja auch immer um Versöhnung. Ein Kapitel ist auch in ihrem neueren Buch der Versöhnung gewidmet. Das Buch heißt Aufbruch zu einer christlichen Kulturrevolution, ist im Christiana Verlag erschienen. Und da schauen wir uns heute ein bisschen näher an. Denn wie wir alle wissen, geht kein Tag ohne eine Auseinandersetzung, ohne einen Streit oder auch eine Entzweiung vorbei. Manchmal ist es nur eine achtlose, vielleicht auch eine unbewusste Lieblosigkeit. Das Gegenmittel, was uns wieder ins seelische Gleichgewicht bringen kann, heißt Versöhnung. Doch die scheint nicht so alltäglich zu sein. Warum ist es eigentlich so schwierig, sich zu versöhnen? Was hindert uns daran, den ersten Schritt zu tun? Ist es Stolz? Sind es Rachegefühle oder auch ein unauslöschlicher Selbstbehauptungstrieb? Manch ein Streit führt zur Trennung, nicht selten lebenslänglich, und zurückbleiben verletzte Herzen, klaffende Wunden, Rachegefühle, die sich wie ein Krebsgeschwür ausbreiten, oder auch tiefe Verbitterung und Depression. Ja, und das soll alles sein? Sind wir nicht zu mehr Frieden und auch zu mehr Liebe berufen? Das zumindest ist auch ein bisschen Ihr Tenor, Frau Mewes, wenn Sie sagen, auf die Christen kommt es eigentlich an. In diesem Sinne haben Sie auch den Verein Verantwortung für die Familie gegründet, weil Sie auch sagen, ja, glückliche Kinder sind kein Zufall. In diesem Sinne wollen Sie Familien unterstützen in ihrer so wichtigen Erziehungsarbeit, Erziehungshilfen geben. Sie geben auch ein Newsletter heraus und machen natürlich auch in diesem Rahmen Vorträge. Und eine Besonderheit ist noch das Elternkolleg Christa Mewes, ECCM. Auch da bilden sie erfahrene Mütter und Väter aus, die wiederum dann regionale Elternschulen anbieten. Das Projekt ist bundesweit angedacht, aber bundesweit hat es sich, glaube ich, noch nicht entwickelt. Da fehlen vielleicht noch hier und da ein paar Mütter und Väter in den verschiedenen Regionen. Aber auch hier, Frau Mewes, steht wahrscheinlich die Versöhnung im Vordergrund. Meine erste Frage wäre, ja, welche Rolle hat sie gespielt oder spielt die Versöhnung eigentlich in ihrer langjährigen, jahrzehntelang währenden Beratungspraxis, Frau Mewes?
Nun, wir haben sie nötiger als das tägliche Brot. Und es ergibt sich ja auch in unserer Zeit, dass die Streitereien sich so ausufern. Nicht die Berufssparte, die wirklich genug zu tun hat, das sind die Rechtsanwälte. Es geht bis eben in den Streit vor den Gerichten. Der Nachbarschaftsstreit ist etwas, was fast in jedem dritten Nachbar in Deutschland passiert. Bei den Familien, die noch einen Clan gebildet haben, gibt es wohl kaum eine Familie, bei denen es nicht irgendwelche Zerwürfnisse gibt, die Sie eben schon angesprochen haben, Frau Engert.
In Ihrem Buch Aufbruch zu einer christlichen Kulturrevolution, da schildern Sie auch ein ganz praktisches Beispiel, was es wahrscheinlich so vielerorts gibt. Nämlich, Sie nennen drei Töchter, die ihre hochbetagte 80-jährige Mutter nach einem Oberschenkelhalsbruch einfach aus dem eigenen Haus ins Pflegeheim abschieben. Kommt sowas öfters vor?
Schrecklich oft, leider. Ein bisschen ist das verursacht auch durch eine neue Gesetzgebung, dass erheblich an Steuern gespart wird, wenn die Dinge, die vererbt werden sollen, schon zu Lebzeiten verschenkt werden an die Angehörigen, die Kinder ja meistens. Und dieses stachelt ein bisschen die Habgier an. Die Habgier der Nachgeborenen, die, Sie haben es eben schon so sehr richtig ausgedrückt, Frau Engert, dass bei vielen Fällen der Streitereien der Selbstbehauptungstrieb, der Besitzanspruch dominant sind bei einer großen Zahl. Und dass die, die den Streit beginnen, nicht merken, dass sie damit auf die berechtigten Bedürfnisse des anderen stoßen, der sich dann gegen diesen Überanspruch und diese Übergriffe wehren wird.
In diesem Fall ist die von der Familie verlassene Mutter depressiv, sie wird depressiv, die Kinder wollen mit ihr nichts mehr zu tun haben, geben nicht mal ihre Telefonnummer an, als sie dann in die Ferien gehen. Ja, eigentlich kann man das verstehen. Die Mutter hat alles für die Kinder gegeben, nun dreht sich die Medaille um. Wie kommt das? Kann man das der Mutter anlasten, dass sie alles auf die Karte Familie gesetzt hat, wobei sie doch eigentlich auch dafür kämpfen, dass Mütter auch diese Bindung zu den Kindern aufbauen?
Ja, nun, das ist ein besonderes Problem, besonders der Großmütter. Die Mütter sind so intensiv mit der Familie verbunden, haben eben wirklich meistens bis weit in die Großmutterschaft hinein den Schwerpunkt ihres Lebens hier gesetzt. Und dann ist die Verwundung durch undankbare Nachkommen natürlich ganz besonders schwer. Aber das, was dann ja so negativ ist, ist, dass dann dieser Streit eskaliert. Also die natürliche Reaktion einer solchen hilflosen, im Altersheim Sitzenden besteht natürlich daran, dass sie jetzt das Telefon nimmt, das uns ja sonst ein so wunderbarer Helfer zur Kommunikation ist, und immer wieder versucht, diese Situation durch mehr Anregung zu mehr Betreuung zu verhindern. Das ist sehr verständlich. Aber es führt dann häufig auch zu solchen Eskalationen, wie ich sie dort in dem Buch beschrieben habe, dass die Kinder sich nun Tag und Nacht, wie kürzlich jemand bei mir in der Praxis sagte, den ich zur Dankbarkeit ermahnen wollte gegen eine so alte Mutter, aber wenn sie Tag und Nacht anruft, können wir das nicht mehr ertragen. Nicht wahr? Also diese Eskalation der Streitigkeiten, denen lassen sich gewiss nur begegnen, indem jetzt als erstes einmal verstanden wird, warum jetzt hier Unangemessenheit sich breit macht. Unangemessenheit der einen, die Besitzansprüche stellen oder Machtansprüche stellen, die unangemessen sind, und Reaktionen, die dann eine Aggression sind, das heißt also ein Bedürfnis, durch Wegschieben dieser Einengungen sich zu rechtfertigen. Und das sind alles Maßnahmen, die eigentlich noch dem Menschen gar nicht entsprechen. Sie entsprechen den Streitereien, die aufgrund des Selbstbehauptungswillens entstehen können und die ein egoistisches Interesse im Mittelpunkt haben. Und deswegen sind sie noch gar nicht menschlich. Und wenn man dem begegnen will, ist es als erstes einmal sehr hilfreich, die Psychologie zur Hilfe zu nehmen. Jedenfalls, wenn es Menschen gibt, die dann in die Praxis kommen und um Beratung bitten. Jetzt hier durch mehr Verstehen einen anderen Status zu gewinnen. Das würde ich sagen, sollte immer der erste Schritt sein.
Sie schreiben ja dann auch den Satz, den man wahrscheinlich in viele Münder legen kann: Es ging nicht mehr, wir mussten uns trennen. Aber in diesem Fall von der Mutter, die über 80-jährige Mutter, die nun ins Pflegeheim abgeschoben ist. Und auf der anderen Seite haben die drei Töchter mit den Ehemännern das Haus in Besitz genommen. Wie ist denn da eine Möglichkeit zu einem, ja, neuen Miteinander gegeben? Was können die tun und was ist auch wirklich realistisch, um einen Schritt in Richtung Versöhnung zu tun?
Ja, das Beste ist natürlich in diesem Fall, wenn die Mutter es anregen kann, dass die Töchter einmal vielleicht zunächst in diesem, wenn sie ganz konkret fragen, jetzt einmal ohne die Männer, jede einzelne Tochter jetzt einmal einen Berater zu Hilfe nimmt, in einen Psychotherapeuten zu Hilfe nimmt, dem dieser Tochter jetzt vermitteln kann, wodurch die Reaktionen der Mutter entstanden sind, wieso sie denn jetzt diese Maßnahme getroffen hat, welchen Impulsen sie danach gegeben hat. Die Töchter zum Beispiel sind häufig keineswegs irgendwie von vornherein undankbar und lieblos, sondern sie geben etwa finanziellen Erwägungen nach, die ihnen ihre klugen Ehemänner eingeben. Sie halten das also für eine im Gesamt der Familie sinnvoll seiende Maßnahme. Diese Schwiegersöhne haben dann nicht die gleiche Bindung, das gleiche Bedürfnis, diese Mutter mitzulieben wie die leiblichen Töchter. Jetzt muss dieses erst wieder herausgeschält werden in der Beratung. Es muss dieser Tochter klar gemacht werden, damit verletzt du die Seele deiner Mutter, damit begibst du auch im christlichen Bereich, darf man das gerne sagen, eine Sünde gegen das vierte Gebot. Du versündigst dich gegen eine Pflicht, die dir als jetzt noch lebendige und voll in Saft und Kraft stehende Tochter auferlegt ist. Das ist dann diesen Töchtern, ich muss jetzt ganz am konkreten Fall bleiben, zunächst nicht bewusst. Das muss ihnen ins Bewusstsein gebracht werden. Und wenn ihnen das ins Bewusstsein gebracht ist, dass sie hier einem sachlichen Aspekt mehr Raum gegeben hat, die von ihrem Schwieger, von ihrem Ehemann gekommen sind, als dem Bedürfnis der Mutter zu vermitteln, du bist geliebt, du bist auch noch geliebt, wenn es du 80 oder 90 bist und in einen Status der Hilflosigkeit kommst, dann bin ich an deiner Seite. Und das muss ihr dann wieder ins Bewusstsein gebracht werden. Ihr muss klar gemacht werden, dass ich in solchen Beratungen grundsätzlich tue, diesen Nachkommen, manchmal sind es ja auch Söhne, zu vermitteln, wenn ihr in dieser Weise lieblos mit euren alten Müttern und Vätern umgeht, fällt die Gewissensschuld wie eine große Last auf euch, nachdem die Alten gestorben sind. Ihr werdet geschlagen mit dieser Unruhe des einer Pflicht nicht nachgekommen seins. Und deswegen ist es höchst sinnvoll, auch wenn da Last ist, wenn da vielleicht auch alte Querelen oder alte Widerstände gegen die alten Eltern aufgetaucht sind, sie den Versuch machen, dieses zu überwinden und ihrer Liebespflicht gerecht zu werden, auch die nötigen Sorgfaltspflicht und Besuche und dergleichen, um den Alten die Wunden wieder zu beseitigen.
Jetzt gibt es ja diese Auseinandersetzung, die Entzweiungen, wie Sie sagen, die Entfremdungen im Leben ganz häufig. Es gibt sie unter Freunden, es gibt sie in der Familie, unter Ehepartnern, genauso aber auch unter Nachbarn, Kindern und Eltern. Und oft ist es eben so, dass durch diese negativen Gefühle man hat sich über etwas geärgert, man ist irgendwie unversöhnt, empfindet Rache, dass daraus dann eine lebenslängliche Trennung entsteht. Warum ist das immer dann so endgültig?
Ja, es hat ja verschiedene Gründe. Es kommt natürlich auch darauf an, wer sich da miteinander streitet. denn wir sind ja heute insgesamt in dieser Hinsicht in einem erbarmungswürdigen Zustand, in einem erbarmungswürdig lieblosen, egozentrischen Zustand. Und deswegen auch der Titel dieses Buches, Aufbruch zu einer christlichen Kulturrevolution, nicht, wir können noch ausführlich darüber sprechen, vielleicht jetzt nicht gleich schon am Anfang, aber es ist für uns nur eine Möglichkeit, dass wir diesen Status des Menschseins, den uns Jesus Christus ins Stammbuch geschrieben hat, dass wir uns nach dem wieder ausstrecken. Wenn wir uns nach dem gar nicht ausstrecken, dann führen die meisten Streitereien in endlosen Schlagabtausch, bei dem schließlich wirklich am allerbesten nur noch die totale Trennung resultieren kann, weil es ja sonst das gesamte Leben total vergiftet, in welcher Weise dieser Schlagabtausch auch stattfindet. Nicht ob mit gegenseitigen Briefen oder gegenseitigen Anrufen oder gegenseitigem frontal sich gegenseitig anschreien oder womöglich gar schlagen oder eben mit den in Gerichten gegeneinander fechten. Das sind ja alles entsetzliche Teufelskreise, die niemandem nützen, die eben auch denen, die jetzt meinen, ihre Rechte verteidigen zu müssen, gar nicht nützen, denn sie tragen nicht zum Frieden des Menschen bei und sie beanspruchen Zeit und meistens auch in fürchterlicher Weise Finanzen. Also es sind diese Wege, die als Teufelskreise sich einschleifen, dann auch noch Wege, die ja, die im besten Fall zur Trennung führen. Wozu hier in diesem Zusammenhang auch gesagt werden muss, dass dieser Spruch, es kann kein Mensch in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt, auch seine Berechtigung hat. Das heißt also, dass es auch Streitsucht gibt, dass es Menschen gibt, die, so können wir dann meistens, wenn wir die Möglichkeit haben, das als Therapeuten zu analysieren, in solchen Fällen sogar feststellen, dass dahinter alte Kinderverletzungen solcher Menschen sind, der Streitsüchtigen sind, dass sie geschlagen worden sind, dass sie als die letzten Stiefkinder in der Kindheit behandelt worden sind, dass sie erziehungsunfähige Eltern gehabt haben, die schlugen und prügelten, die jetzt die eigene Aggression, die sie wie eine Riesenbombe in ihrem Charaktergepäck tragen, jetzt auf alles loslassen, was ihnen begegnet. Das ist zum Beispiel der Fall bei solchen Menschen, die dann mit niemandem in Frieden leben können. Ja, die einfach, ohne es zu wissen, ihre eigene damals unterdrückte Kinderaggression jetzt im Erwachsenenalter auf oft ganz harmlose Menschen projizieren und sie dort ausleben, weil ein Stück Lust mit der Befreiung von dieser gehemmten Aggression jetzt möglich ist.
Also diese Aggressionen, Streit, Auseinandersetzungen, die belasten den ganzen Menschen eigentlich lebenslänglich, wie wir das auch schon festgestellt haben. Und sie breiten sich auch wie ein Krebsgeschwür aus und belasten eigentlich auch alle weiteren Beziehungen. Sie schreiben ja selbst auch und haben das gerade gesagt über diese Trivialstufe unseres Menschseins. Also wie können wir über uns hinauswachsen? Wie wäre denn nun ein erster Schritt zu einem einvernehmlichen Miteinander? Das heißt, Sie sagen, man muss wirklich um eine harmonische Gemeinschaft kämpfen. Von alleine stellt sich die nicht ein, Frau Mewes.
Ja. Ganz gewiss nicht. Und ich sagte es eben ja schon einmal, da müsste es verschiedene Stufen geben. Aber die erste Stufe heißt verstehen, einander verstehen. Ja, das ist der schöne und gute Anteil, die psychologischen Erkenntnisse der letzten 100 Jahre eingebracht haben. Dass man es auch vermittelt kann, den Menschen vermittelt man ihre unbewussten Verhaltensweisen zu verstehen. Und das dreht sich sowohl bei den Angreifern, muss es verstanden werden, wie vor allen Dingen aber als erstes einmal bei den Angegriffenen. Nicht? Denn der meiste Streit, nicht alle, wir können auch noch andere Formen dann hier in die Sendung bringen, aber der meiste Streit besteht ja auf dieser Ebene. Der eine greift an und der andere fühlt sich angegriffen.
Ja, wir sprechen hier in der Lebenshilfe über das Thema Ohne Versöhnung läuft nichts. Zu Gast ist Christa Mewes. Wir haben geschildert, was Versöhnung bzw. was Streit alles bewirken kann im Menschen und wie auch ein erster Schritt wieder zu einem einvernehmlichen Miteinander sein kann. Nämlich, das haben Sie jetzt ganz schön herausgearbeitet, sich zu verstehen, dem anderen überhaupt erstmal auch Gehör zu verschaffen und zu schauen, wie ist es denn eigentlich so weit gekommen? Was verletzt ihn? Was kränkt ihn? Also nicht nur egoistisch auf sich selber schauen. Wir wollen an dieser Stelle ein bisschen Musik machen. Danach geht es hier weiter mit Christa Mewes und dem Thema Ohne Versöhnung läuft nichts. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Christa Mewes ist heute zu Gast mit dem Thema Versöhnung. Denn Versöhnung ist ganz wichtig. Versöhnung heilt und kann zumindest Beziehungen retten. Das sehen wir ja auch oft zwischen Ehepartnern. Dass es da auch zu sehr viel Unverständnis kommt, dass sich manches anbahnt und irgendwann wie ein Vulkan ausbricht und dann verstehen sich beide nicht mehr. Was sind denn so ganz typische Gründe und Ursachen, dass es zwischen Ehepartnern auch oft ja zu dieser unversöhnten Haltung kommt, Frau Mewes?
Ja, das ist ja heute auch dieses ganz traurige Kapitel, dass zu fast in den Großstädten fast schon zu 50% von Scheidungen führt. Welch ein Elend! Und dass dieses so eskaliert ist, was ja dann auch immer, fast immer bedeutet, dass Kinder da sind, die ihr Nest verlieren und damit auch wiederum traumatisiert werden, liegt zu einem ganz besonders großen Teil heute daran, dass das Miteinander oder einander verstehen noch sehr viel geringer geworden ist, als es früher sicher hat der Fall sein können. Und das liegt vor allem daran, dass die moderne Frau die merkwürdige Vorstellung entwickelt hat, ja sicher nicht jede einzelne, aber doch in verschiedenen Exemplaren oder in vermehrten Exemplaren, dass ein Mann so sein müsse wie sie und dass seine Empfindungen und seine Gefühle und sein Verhalten dem ihren, auch den Bedürfnissen entsprechen müssten. Es ist in Vergessenheit geraten, dass der Mann im Allgemeinen hormonell und hirnmäßig bedingt, können wir heute glücklicherweise hinzufügen, eine andere Struktur, andere Bedürfnisse, andere Empfindungen und andere Gefühle hat als die Frau. Und ein Großteil der neuen Querelen, auch der Scheidungen, die ja zu 65% von den Frauen gefordert werden und durchgeführt werden, das ist auf dieser neuen Unverständnis beruht. Die Vorstellung, dass der Mann nun viel zu Hause sein müsste und dann, wenn er zu Hause ist, viel mit ihr sprechen müsste. Dass der Mann sich, wenn er zu Hause ist, sich hauptamtlich und vor allem um die Kinder kümmern müsste. Das sind neue Ansprüche, die die Frau in dieser Art, bevor diese letzte Phase des militanten Feminismus angebrochen ist in den 70er Jahren, überhaupt noch gar nicht bestanden hat. bis dahin stellte die Ehefrau nicht diese Ansprüche an ihren Ehemann. Sie nahm das hin, wie er war. Das ist heute eine neue Grundschwierigkeit geworden und wird dem Mann nicht gerecht. Der Mann pflegt im Allgemeinen heute diesen Ansprüchen der Frau gegenüber sehr tolerant zu sein, sehr bemüht, diesen Ansprüchen gerecht zu werden. Und das hat auch manche positive Seiten. Da kümmert sich eben in der Tat wirklich sogar schon um die Säuglinge, nicht fährt die Kleinkinder aus, bemüht sich um die Schularbeiten, er versucht, die Wochenende mit der Familie zu verbringen. Seine Toleranzbreite ist sehr groß. Nur sie überschreitet häufig dessen, was er leisten kann. Sie überfordert ihn auch. Denn der Mann hat auch andere Akzente seiner, ja, seiner Lebensziele. Seine Lebensziele müssen auch darauf gerichtet sein, einen eigenen Auftrag zu erfüllen, der sich aber meistens ja auch auf die Familie und für die Ehefrau positiv auswirkt, in der das gleichzeitig Geld einbringt und bewirkt, dass hier die Familie ernährt werden kann. Aber er hat etwa, weil ein Großteil der Männer sehr viel mehr technisch begabt sind als die Frauen, auch andere Interessen, andere Begabungen, andere Möglichkeiten, diese zu verwirklichen, die ja wieder zu Erfindungen führen, die bewirken, dass wir gerade in Bezug auf die Bewältigung der Natur auf dieser Erde und der Möglichkeit, hier zu leben, weitere große Aufträge sind, die nicht unmittelbar auf die Gemeinsamkeit zwischen Mann und Frau gerichtet sind. Hier haben die Frauen in den letzten 30 Jahren einen gefährlichen Überanspruch entwickelt, der dann immer dazu führt, dass die Frau dem Mann Vorwürfe macht und sagt, warum hast du die Mülle noch nicht rausgetragen, warum klappert denn immer noch das Fenster und so weiter und so fort, obgleich er sich schon sehr bemüht. Und das führt häufig dann zu einem Anhäufen von Vorwürfen, die der Mann besonders schlecht aushält. Denn Vorwürfe hat ihm immer schon seine Mutter gesagt. Putz die Nase, mach die Tür zu und warum hast du deine Schularbeiten noch nicht gemacht? Nun mach doch endlich deine Schularbeiten, nun setz dich doch hin. Und warum hast du denn immer noch nicht das Zimmer ordentlich gemacht? Und wenn die Frauen auf diese Schiene eingehen, entsteht in dem Mann ein Potenzial an Aggressionen, das immer mehr ansteigt, bis er schließlich platzt. Der Mann hat eine leichtere Möglichkeit, Testosteron bedingt, dann mit einem Angriff frontaler Art zu starten. Und dann kommt es oft also zu Wutausbrüchen, zu großen Ausbrüchen mit Schreien des Mannes, mit Werfen, mit Gegenständen, mit Türen schlagen und weggehen und dergleichen mehr. Und damit mit einer Zerstörung schließlich der gesamten Ehe. Also hier ist sehr viel neues Verstehen der Ehefrauen nötig. Männer lieben anders als Frauen. Wir erwarten die Kuscheleinheit, wir erwarten die Zärtlichkeit, wir erwarten die Hellhörigkeit des Mannes auf unsere Befindlichkeiten, auf unsere Indisponiertheit und dergleichen mehr. Und das kann zu Riesenerwartungen führen, weil der Mann das gar nicht spürt. Er hat nicht so viel Spiegelneuronen, wie die neuen Forscher nun sagen. Er hat nicht so viel Möglichkeit, in den Gesichtern seiner Angehörigen zu lesen. Er möchte es gerne, aber er hat die Fähigkeiten nicht. Und deswegen ist hier das Herunterschrauben der Ansprüche der Frauen und vor allen Dingen das Verstehen seiner eigenen Art eine ganz dringliche Notwendigkeit, um zu mehr Ehefrieden zu kommen.
Das hört sich ja richtig danach an, dass sie auch den Mann hier richtig in Schutz nehmen vor den überhöhten Ansprüchen, die Frauen an ihn stellen, wenn sie immer meinen, er müsste doch ihr alle Wünsche von den Lippen ablesen. Sie sprechen auch von einer männlichen Urangst, was Sie auch schon angesprochen haben, dass der Mann, ja, wenn er vielleicht noch das Bild der Übermutter in sich trägt, wie in der Pubertät erneut um eine innere Freiheit und Souveränität kämpfen muss. Also
genau.
Er fühlt sich dann degradiert.
Genau. Nicht, und auf Freiheit ist der Mensch berufen und schon ganz und gar der Mann. Und wenn in der Ehe seine Freiheit zu sehr eingeengt wird, dann reagiert er eben häufig auch mit die Frauen wieder in ihrer Würde kränkenden Reaktionsformen und dadurch dann zu Verletzungen ihrerseits, die nun Versöhnung dringend nötig machen, wenn die Ehe gerettet werden soll.
Also ein Satz wie etwa, ich nehme dich so an, wie du bist, oder sich vielleicht darin einzuüben, wäre das denn nun ein Schritt auch zum gegenseitigen, besseren Verstehen und Annehmen lernen?
Ja, ganz gewiss doch. Und dazu braucht man auch wieder Hilfen. Literatur kann da oft sehr viel mehr helfen, als das immer wieder gegenseitige Fragen, warum? Warum machst du das so? Warum hast du das nicht gemacht? Er weiß es nicht. Oder sie weiß es manchmal auch nicht. Und deswegen brauchen wir hier einfach mehr sachliche Literatur. Also ich habe ja mein Ehealphabet dafür geschrieben. Das ist ein Buch, das eben in 13 Sprachen übersetzt ist. Das ist außerordentlich erstaunlich, weil man aus diesem Buch der Versöhnung, so könnte man es auch nennen, den Schluss ziehen kann. Hier ist viel Not. Nicht? Die Menschen wollen ja nicht streiten. Unfrieden ist etwas, das Unlust hervorruft. Und wir sind auf Glück hin, auf Glück sind wir bedacht.
Ja, aber Sie schreiben auch oder sagen auch, ja, eine Erfahrung, die wahrscheinlich auch viele Ehepaare teilen, dass eine einmal bewältigte Ehekrise ja dann auch zu einer vertieften Beziehung und zu einem vertieften Verständnis führen kann.
Ja, und dazu ist eben dieses gegenseitige Verstehen außerordentlich wichtig. Da ist zum Beispiel auch wichtig, dass es jetzt in den deutschen Landen Paartherapie gibt, dass es also Therapeuten gibt, die besonders dafür ausgebildet sind, jetzt die zerstrittenen Paare beide einzuladen. Dann zunächst auch oft in Einzelgesprächen mit dem einen und dann mit dem anderen schließlich ein besseres Verstehen, das heißt also ein besseres Erkennen auch unbewusster Verhaltensweisen hervorzurufen.
Ja, also soweit zu einem natürlich ganz großen Kapitel zwischen Mann und Frau. Also wie Konflikte auch zwischen Ehepartnern entstehen und wie wir auch da ein Stück weit Versöhnung hineintragen können. Natürlich gibt es auch ganz viele Feindseligkeiten, die auf dem Boden von Irrtümern entstehen. Und Sie raten auch dazu, Frau Mewes, dass man so spontane Gefühlsregungen wie Aggression und Wut erst einmal zurückhalten soll, erst einmal darüber schlafen soll. Das wird dem einen oder anderen sicher ziemlich schwierig fallen.
Ja, sicher. Sicher, und also in den spontanen Reaktionen erkennen ja besonders wir Frauen immer sehr schnell, oh je, jetzt hast du viel zu viel geschimpft oder viel zu viele Stiche ausgeteilt. In deiner Wut, in deiner eigenen Verletztheit hast du mit einer primitiven Reaktion geantwortet und sind dann selbst sehr betrübt. Und versuchen erst einmal, und das ist ja auch eine großartige Möglichkeit, mit sich selbst ins Reine zu kommen. Also selbst zu erkennen, nein, indem du jetzt in dieser Weise mit einem primitiven Racheakt zu reagieren, hast du dich im Grunde selbst ins Unrecht gesetzt. Also das ist der weitere Schritt eigentlich zur Versöhnung, dass nach einem solchen Streit, welcher Art auch immer, wir den Versuch machen müssen, zunächst einmal bei uns selbst anzuklopfen, wie Christus es uns so dringend rät. Ich such doch nicht gleich immer erst den Balken im Auge des anderen. Nun schau doch erstmal, wo sitzt dein eigener Balken? Nicht? Nun willst du den Splitter herausziehen aus dem anderen Auge. Nicht? Das heißt also, du siehst, was der für Fehler hat und klagst ihn an und forderst ihn heraus und machst ihm Vorwürfe. Aber nun schau doch mal erst einmal, was bei dir eigentlich selbst da nun und schon ganz und gar in dieser Streitsituation gelaufen ist.
Als Christen haben wir da ja eigentlich schon ein richtig gutes Gepäck mit auf den Weg bekommen. Wenn wir einen Blick in die Bibel werfen, da gibt es ja ganz viele Aussagen auch über die Versöhnung und auch über die Vergebung. Wie kann uns das weiterhelfen, wenn wir da zum Beispiel auch lesen, ja, wie oft muss ich denn eigentlich meinem Bruder vergeben, wenn er sich an mir versündigt hat, so wie Sie Petrus zitieren?
70 Mal rät er uns, dieser unendlich kluge Gott, der uns die Versöhnung jetzt hier ganz direkt ins Stammbuch geschrieben hat. Nicht, er ist eben Realist, kann man sagen. Er kennt, er weiß, dass wir aus Erde gemacht sind, und aus Erde gemacht sein heißt zunächst einmal wie ein Tierlein dafür zu sorgen, dass man genug Lebensraum hat. Also die Ellbogen auszustrecken, wie die Tanne ihre Zweige, und zu sehen, dass man vor allen Dingen selbst genug Lebensraum hat. Also dass man sich wirklich behaupten kann und eine schöne große Tanne werden kann. Das kann man nicht, wenn man völlig eingeengt und zerquetscht ist. Und dass diese Bedürfnisse nach Selbstbehauptung sind in uns allen so, so mächtig, eben weil wir aus Erde gemacht sind, dass wir von uns aus allein es überhaupt nicht schaffen, in diesen Status zu kommen, der mit Christus für den Homo sapiens erreicht werden soll. Nämlich einen Status, in dem der Mensch die Menschen einander vergeben. Und deswegen ja 7 mal 70 Mal, weil dieses sich ja bedeutet, dass wir den natürlichen Impuls dem anderen mit der gleichen, in der gleichen Weise zurückzugeben. Also das Prinzip der alten Juden weiter zu behaupten, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wenn du mir einen Zahn ausschlägst, dann schlage ich dir wieder einen aus, und dann ist die Gerechtigkeit wiederhergestellt. Dieser Mechanismus, der sehr trivial ist, aber auch durchschlagend ist in jedem von uns, ist es deswegen unendlich wichtig, diesen Geist der Versöhnung, der allein den Frieden gibt, zu bemühen. Und das bedeutet eben, dass wir 7 mal 70 Mal immer wieder ansetzen müssen, diese Überwindung zustande zu bekommen, weil sie so schwer ist, weil sie das Höhere ist. Und weil das aus Erde gemacht sein so dominant in uns ist, wenn wir nicht zu einem Status des Verstehens und dann auf dem Status des Verstehens und des Umkraftbitten von Gott zu diesem Status des Überwindens kommen können. Aber es ist eine unendlich schwierige Sache, und sie geht überhaupt nicht ohne die Hilfe unseres Gottes. Wir schaffen es gar nicht allein.
Ja, ohne Versöhnung läuft eben auch nichts. Das ist das Thema heute in der Lebenshilfe mit Christa Mewes. Sie ist Bestseller-Autorin, Kinder- und Jugendpsychotherapeutin und immer noch mit Vorträgen und rege unterwegs. Und Sie sagen, das Bedürfnis nach Selbstbehauptung, das ist so übermächtig in uns, dass wir es eben selber gar nicht schaffen. Also wie viel Versöhnung schafft der Mensch selber? Eben gar nicht so viel. Das ist unsere tägliche Erfahrung, die wir machen. Wie kann ich denn nun aber diese Verteidigungsbereitschaft meines eigenen Ich, was da immer wieder so sich ja, wie ein Vulkan ausbricht, wie kann ich das auf Versöhnungskurs bringen, wenn ich jetzt auch eben, ja, mich da dieser christlichen Hilfsmittel bediene, die wir eigentlich als Hilfsangebote bekommen haben?
Ja, ich nehme da immer gerne zum Beispiel unsere Gemeinden heraus. Das ist doch unendlich erstaunlich, wie viel Querelen, wie viel Streitereien es sogar in den christlichen Gemeinden gibt. Und woran liegt es? Es liegt daran, dass die Menschen dann nicht im Bewusstsein haben, dass sie ihr eigenes Bedürfnis nach Selbsterhaltung, nach Selbstbehauptung, das in dieser Situation gar nicht angebracht ist, aber automatisch einsetzen. Also zum Beispiel nicht ganz primitives Mittel. Die einen haben die Vorstellung, Mundkommunion ist das Richtige. Und eine andere Gruppe hat die Vorstellung, die Handkommunion ist das Richtige. Dann fangen sie an, gegeneinander zu streiten, als wären sie zwei Nachbarn, die kämpften um den Zaun. Ja? Das ist derartig merkwürdig. Und das ist ja als erstes einmal nötig, dass wir uns jetzt klar machen, dass wir auf einer Ebene streiten, die diesem Inhalt überhaupt nicht angemessen ist. Dass wir also hier uns erst einmal am besten auch in der Versammlung mit jemandem, der ein bisschen was davon versteht, sagt, hoppla, auf welcher Ebene diskutieren wir ja eigentlich? Das ist ja die Ebene des Hühnerhofes. Aber wir sind jetzt auf einer Ebene, in der es eben um in das heilige Ritual geht, zum Beispiel. Nicht? Also auch hier ist immer als erstes doch Bewusstsein nötig. Das heißt also, aus dem Status einer primitiven Unbewusstheit, die unnötige Kämpfe heraufbeschwört, herauszufinden zu einem Status der Bewusstheit, der diese Situation in einer Angemessenheit begegnet. Das ist das Erste. Dann als Weiteres ist es nötig, unbedingt nötig, und bei solchen Anlässen, wie ich es eben als Beispiel brachte, ja nun wirklich auch ganz naheliegend, gemeinsam um die Kraft Gottes zu bitten. Das heißt, ins Gebet zu nehmen, wir haben jetzt hier einen Streit, der vielleicht auch sogar auf unangemessenen Ebenen oder sogar auf primitiven Selbstanmaßungen, Machtanmaßungen dergleichen sich bewegt, dies uns zurückzunehmen und zu sagen, das ist hier jetzt nicht angemessen. Bitte gib uns die Kraft, jetzt dieses Problem so ohne Emotionen, so ohne Egozentrizität anzugehen, dass wir es dann auch wirklich auf dieser Ebene befriedigend lösen können. Es läuft dann nur A, durch Erkennen, und B, durch Erbitten.
Erkennen, erbitten. Und wenn wir schon in der christlichen Gemeinde sind, dann gehen wir doch auch gleich aufs Ganze, denn Sie sagen so schön, die katholische Kirche, sie verfügt über ein Therapeutikum von größter Wirksamkeit. Und Sie sagen das selber als Psychotherapeutin, dass dieses Therapeutikum größer ist als alle weltliche Therapeutenkunst, nämlich die Beichte, das Sakrament der Versöhnung.
Eben. Ja. Nicht die Möglichkeit zu haben, erstens selbst zu erkennen, ich bin jetzt in Bezug auf meinen Anspruch, jetzt ich identifiziere mich jetzt mal mit der alten Mutter, mit meinem Anspruch zu weit gegangen. Ich habe jetzt einen Anspruch erhoben, der sie nun auch noch, die ihre Pflicht vielleicht nicht genügt haben, sie dann nun auch noch verstört. Also muss ich jetzt versuchen, bei Gott und Gott zu erbitten, dass ich meine Kränkung überwinde. Von Gott zu erbitten, dass mir die Wunde geheilt wird, die mir geschlagen worden ist, indem zum Beispiel meine Würde verletzt ist und dergleichen mehr. Indem ich mir diesen Frieden erbitte, und das ist ja, also A, möchte ich, indem ich das, was ich in dieser Situation falsch gemacht habe, zum Beispiel nachts um 12 noch anzurufen oder morgens um 5 schon wieder und sagen, ich kann nicht schlafen und ich schlafe nicht, weil ihr alle so böse seid, nicht, dann wird alles nur noch böser, sondern dieses auch mit hineinzunehmen in die eigene Beichte, ja, und von, und dann daran zu setzen, die Möglichkeit durch die Kommunion den Frieden erst einmal den die eigene Heilung durch Gott zu empfangen. Die Heilung kann nicht gleich vom Schwiegersohn kommen. Die Heilung kann nicht gleich von der Schwiegertochter oder der Tochter kommen. Sondern sie muss erst einmal, ich muss sie mir selbst als das zugenäht werden dieser Seelenwunde von Gott erleben. Und wenn ich darum bitte, das hat er uns so wunderbar in Matthäus vermittelt. Klopft an, es wird euch aufgetan. In dem Augenblick bekommt ihr die innere Großmut und den inneren Frieden. Und wenn ihr erst einmal diesen Frieden bei unserem Gott bekommen habt, dann könnt ihr auch die Großmut haben, ihnen viel eher zu verzeihen, auch das, was bei ihnen nicht koscher war. Also wir können nur diesen Weg wirklich gehen, nicht nur die alte Mutter, sondern jede andere Person, die in einen unseligen Streit geraten ist. Und sie kann von diesem, wenn sie erst erlebt hat, wie der Frieden sich durch die Nähe zu unserem Vatergott und zu Jesus Christus erweitert hat und dieser Frieden ihr Herz erfüllt, wenn sie dieses Gefühl entwickelt hat, kann sie auch zum Beispiel mit einem zänkischen Nachbarn wesentlich besser umgehen. Sie schenkt ihm als erstes mal eine Flasche Sekt, wenn er Geburtstag hat, und ruft ihm mit einem Kärtchen zu auf gute Nachbarschaft. Ja, dann ist es, sie kann also, obgleich sie verletzt ist, diese Person, kann sie dennoch die Friedenspfeife anbieten, aber die Kraft dazu, die muss sie sich von unserem Gott holen. Die kann sie aus ihrem kleinen, erdhaften Sein alleine nicht bekommen. Das schafft sie nicht, die menschliche Person. Mhm. Und deswegen ist unser Gott ja auch sogar für uns gestorben. Nicht? Er hat diese Versöhnungsmöglichkeit uns durch sein Lebensopfer erwirkt. Und wenn wir uns das ins Bewusstsein rufen und wenn wir das praktizieren, das geht auch nicht nur ins Bewusstsein rufen, das ist der erste Schritt. Aber der zweite Schritt ist, sich ihm vor die Füße werfen und zu sagen, ich bin in Not, Herr, bitte. Ich bin so gequält und verletzt durch all das, was man mir angetan hat. Heile du meine Wunden, indem du mir schenkst deinen Frieden. Dona nobis pacit. Pacem, indem ich dieses bitte, werde ich ganz gewiss befreit. Das ist das, was er uns in Matthäus, ich glaube 31 ist es, ich weiß es nicht ganz genau, so verheißt, uns so dringlich und wunderbar anbietet und durch das Kreuzesopfer dann auch vollzogen hat. Das ist Erfahrung. Diese Erfahrung muss man vollziehen. Sie geht nicht ohne das praktizierte Christentum. Mhm. Sie geht nicht einfach so. Sie kann, muss und sollte im stillen Kämmerlein vorbereitet werden. Aber der große Akt des Friedens, dafür ist uns die Kirche geschenkt als die Mater Ecclesia.
Ja, und ich denke, Sie wissen, wovon Sie reden, denn Sie haben ja selber konvertiert vom evangelischen zum katholischen Glauben. Frau Mewes, eine persönliche Frage zum Abschluss. Wenn Sie das so sagen, wie wichtig die Versöhnung ist und auch das eigene Zurückstecken, wie empfinden Sie das selber? Denn Sie sind ja auch sechsfache Großmutter. Sie haben natürlich eine Lebensaufgabe. Aber wie sieht es bei Ihnen selber da aus mit, ja, einem Gefühl der Verlassenheit, wenn vielleicht die Töchter auch im Beruf stehen und viel zu tun haben? Denken Sie da manchmal auch, naja, Sie könnten ja eigentlich mal sich häufiger melden?
Ja, natürlich denke ich das, nicht? Das sind dann unsere Großmuttergefühle, ich meine große Mutter, Magna Mater Gefühle, die ja unser Herr auch beantwortet hat. Nicht der sündlose Herr hat zu seiner Mutter gesagt, ich junger Mann, ich junger Sohn, bin jetzt in meinem großen eigenen Auftrag. Steh du zurück. Nicht, das hat er auf der Hochzeit zu Kana gesagt. Das hat er noch einmal sehr harsch gesagt. Wer ist meine Mutter? Ja. Und das bringt auch unsere Magna Mater Gefühle wieder auf das richtige Maß. Ja. Sie haben ja ihren eigenen Auftrag. Und das, wenn man weiß, dass der große Gott uns dieses zuruft, dann erstarren wir nicht in einer beleidigten Depression zum Schluss. Und die Gefahr ist immer wieder gegeben. Nicht, was habe ich euch alles für euch getan? Mein Leben lang habe ich mich für euch eingesetzt und es ist ja auch alles gut geworden. Auch dieses sind Gedanken, die ich selbst immer denke, nun gebt mir das doch zurück. Dieses, nun gebt mir das doch zurück, ist schon ein angemaßter Anspruch. Und die Rettung eben ist die Eucharistie. Die Rettung ist aber, wenn sie vollzogen ist, auch dieses. Die Alten haben auch eine eigenständige Aufgabe. Und die liegt nicht hinter ihnen, hinter dieser Familie, sondern sie liegt vor ihnen. Sie liegt darin, sich vorzubereiten auf das große Tor des Todes. Und wenn diese Vorbereitung in den Mittelpunkt gesetzt wird und gesetzt wird darüber hinaus, all das, was man noch tun kann, was man noch mit seinem noch nicht ganz dementen Geist tun kann, was man immer noch tun kann durch Gebet, auch wenn man schon dement geworden ist, was man immer noch tun kann, indem man sich einsetzt, dass der Glaube stärker wird in der Welt, dann hat man eine große eigene Aufgabe, die sich nicht mehr im Empfangen sollen und im Empfangen wollen verstrickt, sondern im selber tun noch weiter sich so befreien kann, dass daraus ein großer Frieden und eine große Freude, eine große innere Freude wachsen kann, die unser Gott ja dann auch mit ganz viel Leben und Frieden erfüllt. Das habe ich wirklich selbst sehr erfahren. Ich bin gerade zurück von einer großen Tournee durch Österreich, wo die Menschen zugeströmt sind und sich danken, herzlichst bedanken dafür, dass man ihnen diese Gedanken und diese Möglichkeiten nahe bringt.
Herzlich bedanken möchte auch ich mich bei Ihnen, Frau Mewes, dass Sie ja heute von Ihren Lebenserfahrungen hier eigentlich sich selber mit Ihrer ganzen Beratungspraxis eingebracht haben zum Thema Ohne Versöhnung läuft nichts. Vielen Dank, dass Sie hier heute bei Radio Horeb zu Gast waren.
Dankeschön, Frau Engel.
Ja. Wenn Sie noch das ein oder andere nachlesen möchten, dann können Sie sich auch gerne das Buch kaufen von Christa Mewes, Aufbruch zu einer christlichen Kulturrevolution, auf die Christen kommt es an. Das ist im Christiana Verlag 2007 erschienen. Weitere Informationen darüber erfahren Sie auch beim Hörerservice, den Sie unter der 0700 7525 7525 erreichen. Wenn Sie die Sendung noch einmal zeitunabhängig nachhören möchten, dann können Sie das gerne auch auf unserer Homepage tun. Unter www.hore.org finden Sie die Angaben dazu, unter anderem auch den Podcast, wo Sie die Sendung Ihrer Wahl dann nochmal herunterladen können. Ja, mit diesen Angaben darf ich mich von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Machen Sie es gut, Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615 515. Ich wiederhole, 7615 515, Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.